Die Presse.
Hallo, ich bin Eva Winreuter und das ist Was wichtig ist, der tägliche Podcast der Presse. Vielleicht haben Sie es schon an diesem Volkslied erkannt. In dieser Folge geht es um Russland, um die aktuellen politischen Entwicklungen, aber eigentlich auch um den Alltag. Wir im Westen lesen und hören ja hauptsächlich, wie es an der Front läuft und wer welche Orte erobert hat. Dabei vergessen wir schnell einmal, wie der Krieg in Russland selbst wahrgenommen wird. Wie lebt es sich in einem Land, in dem es seit mehr als 2 Jahren die Pflicht gibt, den Krieg toll zu finden? Das bespreche ich gleich mit unserer Russland-Korrespondentin Inna Hartwig. Hallo Frau Hartwig.
Hallo Frau Winreuter.
Frau Hartwig, wie ist denn derzeit, was den Krieg betrifft, die Stimmung in Russland?
Da hat sich eigentlich seit Beginn überhaupt nichts geändert. Der Krieg, obwohl er mittlerweile wirklich in den Alltag eingebettet ist, zu einer Art Norm geworden ist, spielt eigentlich im Alltag so gut wie keine Rolle. Es findet nicht wirklich statt. Ja, man sieht entlang den Straßen auch weiterhin die Plakate. Es wird alles umgebaut im System, aber die Menschen tun so, als gäbe es sie nicht. Es ist irgendwie sehr widersprüchlich alles.
Empfinden Sie das auch als komisch? Also Sie als Europäerin, wenn Sie dann so dastehen und merken, dass die Russen das ja eigentlich sehr beinhart ignorieren?
Ja, finde ich von Anfang an sehr komisch und auch nach mehr als 2 Jahren kann man das nicht verstehen. Ich beobachte das, ich versuche das zu verstehen. Ich spreche auch mit Menschen darüber, viele wischen das so beiseite. Also es ist wirklich kein Thema für Smalltalk. Es kann natürlich auch sehr gefährlich werden, weil die Menschen nie wissen, wer neben einem steht, was er damit macht mit der Information. Man merkt, also diese Leichtigkeit, die es früher gab, auch wenn man neue Menschen kennengelernt hat, wenn man neue Gesprächspartner kennengelernt hat, die ist weg. Das ist immer so ein sehr misstrauisches Abklopfen. Wie stehst du dazu? Man versucht, gewisse Dinge auch zu umschreiben, zu umgehen, kommt dann irgendwann mal doch drauf. Und selbst dann, wenn einem klar ist, okay, der Mensch hat so und so eine Meinung, ist das ein vorsichtiges Sprechen, weil man eben nicht weiß, wohin die Reise führt. Und die Reise kann für viele Menschen, vor allem für die Kritiker des Krieges, für die Kritiker der Regierung, ins Gefängnis führen. Und das will man natürlich vermeiden.
Aber das heißt, wenn man dann quasi mit den falschen Menschen spricht, dann steht auf einmal die Militärpolizei vor der Tür und nimmt denjenigen mit.
Genau, und man ist natürlich auch selbst, das merke sogar ich, dass man so ein bisschen wie auf der Hut ist. Ich war letztens mit meiner Tochter unterwegs, die 8 ist, und die hat im Café ein Bild gemalt, wo dann ihre Freundin und sie irgendwo auf der Wiese standen. Also 2 Mädchen sozusagen, und drumherum malte sie Herzchen in Regenbogenfarben und ich zuckte zusammen und merkte in dem Augenblick, oh mein Gott, es ist soweit, dass man sogar bei solchen Kinderbildern irgendwie denkt, kann jetzt jemand kommen und sagen, ich propagiere meinem Kind irgendwelche LGBT-Rechte, was hier als extremistisch gilt und wir somit in Gefahr wären. Also so weit ist das schon im eigenen Kopf und viele Menschen hier erleben solche Situationen ja öfter und auch, wenn die Kinder in die Schule gehen und so weiter. Also es gibt, die Politik tut ja einiges dafür, dass man gewisse Sachen nicht ausspricht, gewisse Sachen nicht tut, Ängste hat, Unsicherheiten hat. Und das vermischt sich alles zu einer sehr sonderbaren, vorsichtigen, misstrauischen, irgendwo auch ignoranten Stimmung.
Weil Sie gerade gesagt haben, Ihre Tochter, also das wird dann auch wahnsinnig schwierig sein, Kinder nach, sage ich mal, westlichen Werten aufzuziehen, oder?
Wir machen das trotzdem. Wir sagen, also wir sprechen sehr offen über viele Dinge. Sie weiß vieles, versteht vieles und versteht auch, was vielleicht draußen nicht laut angesprochen werden sollte.
Also das bringt man den Kindern halt dann einfach bei.
Muss man, glaube ich, immer mehr, weil sie natürlich auch mit russischen Kindern in Kontakt kommt, mit russischen Familien. Wir fahren Bus und sie geht in irgendwelche russischen Einrichtungen, wie, weiß ich nicht, irgendwelche Kurse und immer weniger tatsächlich, weil wir sehr genau gucken, was das ist und wer da ist. Aber ja, es prägt sie natürlich auch. Man wird dann sehen, wohin das führt, ja.
Weil Sie vorher eben auch gesagt haben, Plakate, was sieht man da eigentlich? Wie wird der Krieg in Russland dargestellt?
Also im Fernsehen wird er als eine große Siegesoperation dargestellt. Aber das ist von Anfang an so gewesen. Da hat sich wenig verändert, außer dass die Töne schriller geworden sind und dass der Westen immer mehr diffamiert wird. Und im Straßenbild, wie gesagt, hängen die Plakate von den sogenannten Helden auch schon seit einigen Monaten da. Man erlebt, dass Soldaten in die Schulen gehen, um darüber zu berichten, was sie in der Ukraine erlebt haben. Es gibt neue Fächer, neue Schulbücher. Vor ein paar Tagen ging hier das Schuljahr zu Ende. Und selbst dazu wurden Soldaten eingeladen, also bei den Abschlussfeiern. Ja, es wird, wie gesagt, fast schon zu einer Norm. Das Land ist im Krieg und das Land sieht sich im Krieg gegen den Westen.
Ich nehme mal an, dass jetzt die Soldaten da ganz geschönte Heldengeschichten von der Front erzählen, oder? In den Schulen.
Ja, natürlich, dass sie alles dafür tun, um ihr Land vor den bösen Angreifern aus dem Westen zu verteidigen. Mhm. Das ist so das Narrativ und dieses Narrativ wird ja seit langem gepflegt, also auch weit vor dem Krieg.
Es hat jetzt kürzlich eben die Meldung gegeben, nämlich dass Putin bereit wäre für Friedensverhandlungen. War da wirklich etwas dran?
Auch das ist letztlich nichts Neues. Auch das ist ein Narrativ der hiesigen Regierung. Man ist bereit zu Verhandlungen, aber nur solange die russischen Bedingungen erfüllt werden. Und die russischen Bedingungen sind so, dass man ja die Ukraine unter die russische Kontrolle bringen will. Und da sagt Putin ja schon seit langem, da verhandelt er gerne. Aber es ist eine Verhandlung für einen Diktatfrieden.
Also Sie sehen jetzt nicht, dass sich da irgendwas getan hätte, dass er jetzt ja vielleicht doch auch mürbe geworden ist und jetzt einfach mal sagt, okay, das muss jetzt zu einem Ende kommen.
Nee, dieses Land ist nicht mürbe geworden. Dieses Land wappnet sich für einen Abnutzungskrieg und tut alles dafür, um aus diesem Krieg als Sieger hervorzugehen. Es baut die Wirtschaft um. Es baut eigentlich das ganze System auf diesen Krieg aus. Und ohne diesen Krieg gibt es letztlich auch Putin nicht. Und er macht alles, um seine Macht zu erhalten. Also wird der Krieg weitergeführt.
Wir in Wien sind ja davon ausgegangen, dass es sich bei dieser Möglichkeit um Friedensverhandlungen eigentlich um ein Ableckungsmanöver handelt, weil in der Schweiz im Juni eine Friedenskonferenz stattfinden wird, zu der 160 Staaten geladen sind. Wieso stört er sich so an der Konferenz?
Weil sie letztlich zeigt, dass man ja Russland isoliert. Und man will nicht isoliert sein. Man zeigt ja auch nach innen, dass man ein gern gesehener Gast ist in der Welt. Und sagt das auch immer wieder in den propagandistischen Nachrichtensendungen. Und deshalb spielt man jetzt sozusagen die Karte aus, man wurde nicht eingeladen und sie machen da einen eigenen Ball der Satanisten und die Dämonen treffen sich. Also so wird in den Talksendungen gesprochen. Man widmet ganze Stunden, um dem Publikum zu zeigen, wie sinnlos eigentlich diese Konferenz ist. Aber trotzdem unterhält man sich eben stundenlang darüber, was da alles falsch läuft und dass sich da die Angelsachsen, die Bösen, versammelt hätten, um Russland weiter zu zerstören. Also das ist halt dieses Narrativ, das gespielt wird. Wir sind von Feinden umzingelt. Die ganze Welt wird von hinterhältigen Angelsachsen geleitet und die Schweiz hat sich dem jetzt auch unterworfen und so weiter. Aber letztendlich ist man doch getroffen davon, dass man da nicht Teil der Diskussion ist. Mhm. Aber man will auch eigentlich gar nicht Teil dieser Diskussion sein, denn man vertritt ja die klare Position, was man in der Ukraine eigentlich will.
Ja, und auch in Russland selbst läuft natürlich nicht alles rund. Putin hat eben in seiner Führungsriege kräftig umgebaut und seinen Verteidigungsminister Sergei Shoigu entlassen. An seiner Stelle sitzt nun Andrei Belousov, ein Zivil- und Wirtschaftsexperte. Und warum hat Putin das gemacht?
Shoigu war seit langem eigentlich belächelt, aber Shoigu ist Putin sehr treu, sehr loyal. Und jetzt ergab sich sozusagen die Chance, also Putin wurde ja in den Augen der Russen wiedergewählt. Und nach der Wiederwahl des Präsidenten wurde die alte Regierung sozusagen formal entlassen und man konnte eine neue Regierung bestimmen. Und das war ein guter Zeitpunkt letztlich, um Shoigu loszuwerden, wobei er ihn sozusagen ja nicht total degradiert hat. Er ist zum Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates geworden. Also es ist so ein Altersposten, ohne das Gesicht zu verlieren. Und dafür hat er den Zivilisten Andrei Belousov geholt. Das ist ein habilitierter Volkswirt, der bekannt ist für seinen Einsatz für strenge und weitreichende Staatsregulierungen. Eigentlich, also für einen Wirtschaftsmann, recht eigenwillige und irgendwo auch abseitige Ideen. Aber momentan ist er der Mann der Stunde, weil er für die Optimierung des Verteidigungsministeriums der Kriegsausgaben sorgen soll. Und er hat selber nicht gedient, wobei auch die vorherigen Verteidigungsminister nicht gedient haben, wobei sie alle aus dem Sicherheitsapparat kamen. Das ist Belousov zum Beispiel auch nicht. Aber er ist ein langjähriger Berater in Wirtschaftsfragen, auch von Putin gewesen, ist so seit 18 Jahren im Staatsdienst, eben in beratenden Tätigkeiten, war kurzzeitig Minister für wirtschaftliche Entwicklung. Und er ist ein großer Bewahrer traditioneller Werte, das, was Putin sehr wichtig ist. Er sieht, wie auch Putin sich umzingelt von Feinden, steht der Kirche sehr nah. Auch da treffen sich er und der Präsident. Und die Entscheidungen werden letztlich von Putin und dem Generalstabschef Gerasimov getroffen. Und Belousov ist letztlich dafür da, die Kosten an der Front zu optimieren und dafür zu sorgen, dass dieser aufgeblähte Apparat nicht noch weiter aufgebläht wird. Er tut auch schon einiges, hat einige Generäle schon aus dem Amt entfernt und zeigt, dass man da die richtige Wahl getroffen hat.
Merkt da auch die Bevölkerung schon was? Also wenn Russland die Wirtschaft immer mehr auf Kriegswirtschaft umgebaut wird, wie spiegelt sich das auch im Alltag wieder?
Viele Teile der Bevölkerung profitieren sogar davon. Die Löhne sind gestiegen, das soziale Ansehen vieler Familien ist gestiegen, weil ja plötzlich die Söhne, die vielleicht irgendwann im Knast waren, als Helden zurückkommen. Das System hat ja vieles dafür getan, um die Leute von der Politik zu entfernen. Und was die Regierung macht, also selbst wenn die Leute das kritisieren, haben sie das Gefühl, sie können sowieso nicht darauf einwirken, also leben sie halt ihr kleines Leben. Mhm. Und was dort passiert, und dort passiert ja ehrlich gesagt nicht besonders viel, auch die wenigen Umbauten, die Putin da vorgenommen hat, sind eben wenige Umbauten, die mehr für die Kontinuität dessen stehen, wofür er die letzten Jahre stand und nicht für Veränderung. Also die Veränderung ist das letztlich, dass es effizienter gestaltet werden soll. Aber im Großen und Ganzen bleiben die Leute dort, wo sie waren. Und man hat zum Beispiel auch den Ministerpräsidenten nicht ausgetauscht. Man ist zufrieden mit dem Technokraten Mischustin, der da seine Arbeit leise und loyal macht. Also warum muss man da was tun? Und man hat ein paar Söhne sozusagen der bestehenden Figuren in gewisse Ämter geholt und zeigt da, okay, ich versorge so meine Clans mit irgendwelchen Leuten und umgebe mich weiterhin mit mir sehr loyalen Personen. Das heißt, da gibt es nicht viel Reformwille.
Wenn dann eben so Sachen passieren, dass er eben den Stellvertreter vom Generalstabschef Gerasimov austauscht, dem ist ja Korruption vorgeworfen worden. Ist das dann eigentlich nur Ablenkungsmanöver von Kriegsproblemen oder wie kann man das alles einordnen?
Also zum einen will man ja einiges dafür tun, dass zumindest die große Korruption weniger wird. Also dass das so auf einer ja annehmbaren Ebene sozusagen gehalten wird. Und man hat auch schon den Stellvertreter von Shoigu entlassen, also beziehungsweise vor Gericht gestellt. Und jetzt tut man da sowas Ähnliches mit dem Stellvertreter von Gerasimov, um eigentlich auch Gerasimov zu zeigen, also wir haben dich im Blick, das ist so eine Art Vorsichtsmaßnahme. Und viel verändern wird das allerdings auch nicht.
Aber wie kann man das einordnen? Welche Kräfte und Flügel setzen sich jetzt quasi im Kreml durch?
Was wirklich im Kreml passiert, können wir gar nicht sagen. Es wird eine immer dunklere Blackbox sozusagen. Mhm. Was wir allerdings hier sehen, ist, dass russische langjährige Beobachter, auch Unabhängige, die zum Teil noch im Land sind, zum Teil natürlich außerhalb des Landes, sagen immer mehr, dass die Kanäle, die Gesprächskanäle immer dichter werden. Also es wird immer abgeschotteter.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Und damit entfernt sich auch die Bevölkerung, die ja eigentlich kaum gegen Putin mobil macht. Wohl wissend, dass das natürlich für sie gefährlich sein könnte. Was müsste denn passieren, dass die Bevölkerung gegen das Regime aufsteht, habe ich ihn Hartwig gefragt.
Es gibt natürlich durchaus eine Zivilgesellschaft hier, die jede Möglichkeit nutzt, um ihre Unzufriedenheit nach außen zu tragen. Also jede erlaubte Möglichkeit, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, die Beerdigung von Alexei Nawalny, wo man dann plötzlich Massen sah, die kamen ganz unerwartet. Die politische Lage ist so, dass es natürlich sehr, sehr viel schwieriger geworden ist, seine Unzufriedenheit irgendwo zu kanalisieren, bewusst zu machen, auf die Straße zu tragen, geht gar nicht mehr, weil man dann sofort festgenommen wird. Und man lebt nun mal in diesem Land. Man riskiert alles, man riskiert vor allem alles zu verlieren. Und dazu sind natürlich nicht alle bereit. Und viele das einfach auch völlig in Ordnung finden, was in der Ukraine passiert. Nun tut aber auch Europa einige Sachen, die selbst bei den quasi progressiveren Russen nicht gut ankommen. Und nach mehr als 2 Jahren Krieg wenden sich selbst die so ein bisschen davon ab und sagen dann, sie wollen uns nicht. Also richte ich mich im Leben hier ein. Das merkt man in letzter Zeit immer mehr. Das finde ich sehr besorgniserregend.
Was sind das für Maßnahmen, die die progressiveren Russen vor den Kopf gestoßen haben?
Das sind natürlich, weiß ich nicht, irgendwelche Visavergaben, irgendwelche Kontrollen an den Grenzen. Es wird immer weniger möglich, dass sie gewisse Grenzen passieren können. Viele Länder schließen Russen aus. Viele haben Schwierigkeiten, auch, weiß ich nicht, Studenten, einen Studienplatz im Ausland zu finden. Die Banken schließen einen aus, nur weil man einen russischen Pass hat und solche Dinge. Also man muss sich, was nachvollziehbar ist, als Russe mittlerweile halt einfach immer wieder erklären. Und das wollen die halt immer weniger. Hm. Weil sie dann sagen, ich habe alles dafür getan, was in meiner Macht stand, um gegen dieses System zu sein. Ich habe es kritisiert und so weiter. Und jetzt werde ich auf die gleiche Stufe mit denen gestellt, die das alles mittragen. Das sehen halt natürlich viele Europäer nicht. Und das finden halt immer mehr Leute nervig. Und das ist natürlich auch gefährlich, weil dann dieser Staat letztlich auch geschafft hat, selbst die hinter sich zu scharen, die eigentlich gegen diesen Staat sind.
Ganz am Anfang vom Krieg waren ja diese Wirtschaftssanktionen so ein riesiges Thema. Merkt man die eigentlich als Bürger in Russland überhaupt?
Die merkt man durchaus. Nur ist die Frage, was macht man damit? Und viele tragen es halt mit. Also vor allem, wer merkt das? Es merken quasi die sogenannte Mittelschicht sozusagen. Auch wenn man Mittelschicht in Russland etwas anders definieren würde als jetzt Mittelschicht in Österreich. die merken das, weil sie natürlich viel weniger reisen können, sich viel weniger leisten können. Es ist alles teurer geworden. Es dauert alles länger, um an gewisse Produkte zu kommen. Die Superreichen merken das natürlich auch, aber sie haben so viel Geld, dass sie sich auch den Maybach hierher liefern lassen können, auf Umwegen. Und und die Armen merken das nicht, weil sie auch vorher nicht besonders viel davon hatten. Die haben, weiß ich nicht, ihre Gurken und Tomaten im eigenen Garten angebaut und tun das weiterhin. Und deshalb, also man merkt die Sanktionen, man merkt sie langsam, aber es ist jetzt nicht so, dass das Leben vieler Russen, die zum Teil natürlich auch sich dieser Veränderungen, vielerlei Veränderungen ja über viele Jahre hinweg gewohnt waren und relativ flexibel mittlerweile damit umgehen, muss man sagen. Sie richten sich ein und denken dann, okay, ich kann jetzt, also auch als ein Wirtschaftsunternehmer, der irgendwie mit dem Westen gehandelt hat, ich kann jetzt die Finanzgeschäfte nicht so machen, wie ich das gerne hätte. Also sucht man andere Wege, das dauert länger, das kostet mehr, das ist alles umständlicher, alles nerviger, aber man nimmt es hin und richtet sich in der Situation irgendwo ein.
Mhm. Also aktuell ist gerade wieder das Thema, dass Putin eben vor ernsten Konsequenzen gewarnt hat, sollte der Westen der Ukraine grünes Licht für den Einsatz seiner Waffen gegen Ziele in Russland geben. Gut, dass er das sagt, das wundert mich jetzt nicht, weil ich meine, er wird ja nicht sagen, ja, please welcome, ihr könnt uns alle bomben. Aber ist das jetzt wirklich, also wäre das wirklich eine Eskalation, auf die Putin mit aller Härte reagieren würde?
Wie Putin reagieren würde, kann man so genau nicht sagen. Man muss halt davon ausgehen, dass man sich letztlich auf alles einstellt. Er kann überreagieren in dem Sinne und den Knopf drücken. Das kann aber auch einfach eine Drohung sein, wie er die letzten Monate immer wieder getroffen hat, wenn die Situation so wurde, dass er dachte, die Kontrolle entgleitet ihm. Und auch hier entgleitet ihm irgendwo die Kontrolle. Und er will natürlich seinen Leuten dieses Märchen weiterverkaufen, der Krieg ist fern von euch, auch wenn, weiß ich nicht, die Region Belgorod zum Beispiel ja seit langem bombardiert wird und menschliche Verluste erleidet.
Danke, Frau Hartwig.
Sehr gern.
Ja, und damit verabschieden wir uns für heute. Danke noch einmal an Ina Hartwig für den doch sehr persönlichen Eindruck aus dem eigenen Leben. Ihre Texte finden Sie alle gesammelt auf diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie dabei waren und bis bald.
Die Presse.